funktioniert. Tatsächlich hält es keine 12 Minuten aus. Man muss es direkt starten. So, ich habe verstanden. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Zwei Krischkes und ein Debski sind wieder da. Eine kleine Änderung habe ich. Es ist nicht mein Mann, es ist meine liebe Tochter, Dr. Diana Krischke. Schön, dass du
Hallo,
da bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Lieber Chris, unser Pferdephysiotherapeut und Partner in der Online-Akademie, Chris Debski.
Einen schönen guten Abend.
Und ich bin Christine Krischke, die Direktorin der Hofreitschule und darf heute eure Fragen vorlesen, die ihr uns gestellt habt. Wieder richtig tolle Sachen dabei. Pferde mit Handicap, Reitbarkeit trotz Gebäudemängeln ist unser heutiges Thema. Ich gehe gleich los und dann müssen wir noch irgendwelche Gebrauchsanweisungen vorlesen.
Nö.
Risiken, Nebenwirkungen.
Genau das.
Lasse Wensen darf die erste Frage anbringen. Wie definiert ihr Reitbarkeit? Beziehungsweise wann ist keine Reitbarkeit mehr gegeben? Also was ist reitbar? Was ist reitbar?
Also ich finde, ein Pferd ist reitbar, wenn es sich ohne Schmerzen mit einem Reiter obendrauf bewegen kann, in welcher Form auch immer. Das kann ja auch nur 2 Minuten sein, aber ein Pferd ist dann reitbar, wenn es jemanden ertragen kann.
Schön gesagt. Schön gesagt, ne, Chris?
Ja, ein Wort, weil ich sage immer, Pferd kann dich lange ertragen, aber nicht gut tragen.
Ja,
Deshalb,
stimmt.
ich
Auch
stimme dir
gut.
total zu, absolut recht. Mein Problem ist immer eher, dass Pferde halt viel aushalten und keine Schmerzlaute von sich geben. Und teilweise muss man schon genauer hingucken, was ist schmerzhaft. Wir sehen das. Viele Leute sind da ein bisschen betriebsblind. Beim eigenen Pferd ist man manchmal selber sogar betriebsblind. Aber im Prinzip hast du genau das gesagt, was ich auch sagen würde. Also wenn Schmerzen da sind, wenn Lahmheiten da sind, wenn ich merke, also wirklich das massive Abwehrverhalten auch da sind. Ich glaube, auch psychologische Themen
Ja, eben, da wollte ich auch
sind
nochmal
da
sagen.
auf jeden Fall Dinge. Logischerweise Verletzungen, alles das, was Brüche, akute Sehnenverletzungen und so weiter und so fort. Auch das sind natürlich Dinge, die jetzt zwar wir nicht als Gebäudemängel bezeichnen würden, aber auf jeden Fall eine Reitbarkeit einschränken bis hin zu absolut verbieten.
Und wenn du, also wir hatten gerade das Thema Psyche auch noch. Also wenn da Traumata vorliegen, die das unmöglich machen, wo das Pferd wirklich entweder so in sich gekehrt ist, dass es eine absolut depressive Haltung einnimmt oder sowas, dann würde ich es auch streitbar erklären. Oder eben Abwehrverhalten mit Steigen, Buckeln, Beißen, Treten, keine Ahnung was, dann würde ich auch sagen, ist nicht reitbar. Für mich ist auch ein zu junges Pferd nicht reitbar. Also ein Pferd, dessen Gelenke noch nicht ausgehärtet sind. Oder sagen wir mal so, die später massiven Knochen noch von Gelenken unterbrochen sind, die noch erst aushärten müssen. So ist es ja richtig gesagt. Wenn die Entwicklung gestört wird in irgendeiner Art und Weise, ne? Also nicht, wenn das Reiten die Entwicklung stören würde, ob nun psychisch oder körperlich.
Da würde ich kurz dazwischen grätschen, weil da gibt es oft ein Missverständnis. Und zwar kriegen viele Leute dann das so, ich sag mal, für sich abgespeichert, okay, Pferd wächst bis 7 Jahre oder 6 bis 7 Jahre, sowas um den Dreh. Gibt es halt Frühentwickler, Spätentwickler und so weiter. Und du hast gerade schon gesagt, also bis alles so richtig belastbar ist. Wachstumsfugen haben wir ja. Quasi so Dehnungsfugen, die irgendwann dann zusammenwachsen, verfestigen. Und sagen dann, okay, Pferd ist vorher gar nicht reitbar. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Es sollte nicht überbelastet werden. Es sollte schon belastet werden, weil nur unter einer angemessenen Belastung entwickelt sich der Körper natürlich auch dahingehend, dass er sagt, oh, ich muss da was tun, weil da passiert was. Ne? Also wenn ich Bewegung fordere, wenn ich Belastung fordere, im richtigen Maße, zum richtigen Alter und zum richtigen Entwicklungsstand und zur richtigen Psyche, wie Diana das gerade schon richtig gesagt hat, dann entwickelt sich das Pferd auch zu einem Reitpferd, reitbar. Ne? Das heißt, also wir bauen Muskulatur auf, die da schon hingehört. Wir entwickeln Sehnen und Bänder unter dieser Belastung, geben verschiedene Reize. Wir haben das ganze Thema Sensomotorik. Und so weiter. Das sind auch wichtige Themen, dass also die Pferde fühlen, lernen, halt Gleichgewicht entwickeln und so weiter. Auch das gehört so ein bisschen da mit in diese Geschichte rein. Und das machen wir natürlich, bevor ein Pferd 7 Jahre alt ist.
Ja, Form follows Function. Das muss man auch so sehen. Das stimmt. Okay, ein bisschen drumherum gesurft sind wir. Vielleicht kommt die nächste Frage von der Ursula Reinhardt, noch ein bisschen dichter an den Kern der Sache. Welches Pferd hat denn bitte schön keine Gebäudemängel? Klar, es gibt überaus begnadete Wesen von Vorteilen geküsst. Sind die vielleicht nur einfacher und zielgerichteter zu trainieren? Profitieren nicht alle Pferde von einer gymnastizierenden Arbeit, wenn wir uns darauf setzen wollen, obwohl sie eigentlich gar nicht dazu erschaffen sind, uns zu tragen? Ja. Ja, sie sind nicht dafür, also das ist wieder diese generelle Frage, wie dürfen wir Pferde reiten?
Ne? Dürfen wir Straußen reiten?
Ja.
Also es ist,
wie viel Tier benutzen darf man?
Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr harmonische Pferde gibt. Also ich spreche ja ungerne wirklich von Mängeln, weil ich denke, jeder Punkt an dem Pferdekörper hat ja irgendwie einen bestimmten Nutzen und eine bestimmte Eigenschaft, die für was gut ist. Aber manche sind harmonisch und manche sind nicht so harmonisch. Also bei manchen Pferden passt vorne Rennpferd und hinten, Lastenzieher gut zusammen und bei manchen halt nicht so gut. Und dann muss ich entscheiden, was ich mit dem Tier mache. Und ich glaube deswegen, also ich spreche ja im Generellen nicht so gerne von Mängeln, weil ich denke, dass tatsächlich alles irgendwie einen Sinn hat. Es sei denn, es ist wirklich schon kaputt gegangen, dann muss ich natürlich sagen, da kommen wir wieder ein bisschen mehr zum Thema. Brauche ich Reha? Brauche ich bestimmte Maßnahmen, um das dann wieder hinzubasteln? Aber für mich ist da, also es gibt weder das absolut perfekte Pferd, wo manche schon echt dicht dran kommen. Also für einen bestimmten Zweck, ja. Für einen bestimmten
Zweck. Und wenn ich sage, ich möchte Kunst reiten, kann ich es mir schwer machen, ich kann es mir leicht machen, wenn ich die Wahl habe. Wenn ich sage, nein, ich will genau dieses Pferd reiten, dann muss ich aber möglicherweise auch von der Reitkunst Abstriche machen. Muss sagen, ich werde mit dir das und das nicht erreichen, weil du dafür nicht gebaut bist, dazu keine Lust hast. Ne? Also wir können ein bisschen in die Richtung, wir können dich gymnastizieren, du wirst dich von mir reiten lassen, das kriegen wir bestimmt hin. Aber mir die Galopppirouetten am durchhängenden Zügel im Damensattel mit verbundenen Augen.
Rückwärts.
Rückwärts in der Equitana-Situation in der Hauptdoktor zu. Das ist dann möglicherweise zu viel verlangt. Also entweder ich suche mir für eine spezielle Herausforderung genau das passende Pferd, dann kann man sich ja prima was nah am Optimum nehmen von Vorteilen geküsst, oder man hat ein Tier und sagt, was kann ich denn mit dir machen? Das ist die Sachlage bei den meisten.
Ich unterscheide auch, also in der Wortwahl da an der Stelle, wer unsere Intensivkurse mitgemacht hat, der kennt das schon, also Gebäudemängel benutze ich eigentlich nicht, ich nenne das Chancen. Na, also ich sage auch nicht Probleme, es ist alles Chancen und wir haben für alles irgendwie eine Lösung. Die letzte Lösung könnte sein, nicht reiten, mach was mit der Handarbeit oder sonst irgendwas oder vorübergehend. Bei vielen Pferden ist es so, das, was man als Gebäudemängel nennt, ist oft durch den Menschen oder durch die Umwelt gemacht. Das heißt also, die Fohlen sehen vielleicht noch nicht so aus, dass sie Probleme hatten. Aber die Haltung und die Fütterung oder die Belastung, das Anreiten etc. hat dazu geführt, dass das Pferd umgebaut worden ist. Das Pferd hat sich entwickelt auf diese Benutzung hin. Ne? Wenn ich ein Pferd jahrelang nur in der Box halte, das kommt für eine Stunde am Tag raus, dann wird da eine Umbaumaßnahme entstehen. Wenn ich es jeden Tag zum Holzrücken nehme, dann wird eine Umbaumaßnahme entstehen und all solche Dinge. Und das ist wie beim Menschen ja auch. Also wenn ich einen Schwimmer nehme, der hat so ein Kreuz, und wenn ich eine Prima Ballerina nehme, die sieht ganz anders aus und trotzdem haben beide extremen Sport hinter sich. Ne? Und da muss man gucken, und Sport muss ja nicht gesund sein. Ne? Ja. Und nicht jeder hat die richtige, die richtige Anleitung dafür. Und deshalb, ein Mängel kann also etwas sein, was also eine Chance ist, dass da etwas nicht gut gelaufen ist und wir können es vielleicht wieder in eine richtige Richtung bringen. Es kann auch, wie du gerade schon oder wie ihr gerade das gesagt habt, für die eine Verwendung ein Mangel sein, für die andere Verwendung vollkommen okay bis super sein. Also das Fahrpferd ist vielleicht ziemlich gut vor der Kutsche, ist nicht so gut im Springen oder im Geländeparcours oder was auch immer und schon gar kein Dressurpferd. Trotzdem kann es sein, dass man es in der Dressur halt irgendwie verwenden möchte, und dann wird es aus einem Vorteil ein Nachteil. Mir selbst liegt ja in erster Linie die Gesundheit dann am Herzen, und dann müssen wir eine individuelle Gebrauchsanleitung machen. Dann müssen wir gucken, was haben wir denn da? Wir analysieren das Gebäude, wir analysieren auch die Psyche, wir analysieren auch, wer arbeitet denn mit dem Pferd? Wie ist denn derjenige konstituiert? Kann sein, der Mangel sitzt auch obendrauf.
Ja, der Mangel kann auch obendrauf sitzen. Ich habe im Bekanntenkreis eine Dame, die hat einen Werberzuchthengst übernommen und hat den ganz toll pferdegerecht gehalten in so einem privaten Offenstall für ihn, aber drumherum war halt geschehen. Ne? Und der guckte über die Panels immer oben drüber. Der kriegte so einen Unterhals über die Wochen und drückte so den Rücken immer so durch. Der wurde plötzlich ganz hohl im Rücken und dann konnte sie ihn ja auch nicht mehr reiten, weil er so hohl wurde im Rücken. Der ist tatsächlich über das Gitter gucken, daran richtig, hat er richtig Schaden genommen.
Ja, also hat sie trainiert.
Und wie man die hält, das ist nicht alles nur so, den hast du kaputt geritten. Nee, den kann man auch durch andere Faktoren ruinieren.
Und andersrum kann das auch geburtsbedingt sein. Also bei den Englisch-Vollblütern ist ja Kissing Spines auch im Fohlenalter schon nachgewiesen worden, auch noch und nöcher in Studien besprochen. Fürs Rennen tun die, für die Zweitverwertung bei Modi als Freizeitpferd ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Und da muss man dann sagen, okay, dieses Pferd kann ein höchst erfolgreiches Rennpferd sein. Mhm. Wirklich der perfekte Körperbau für diese Disziplin. Für die andere Disziplin halt wieder nicht, ne?
Du sagst gerade was ganz Wichtiges, also oder was ich des Öfteren auch schon erlebt und gehört habe auch, halt Pferde, die aus dem Sport rausgenommen werden, die jeden Tag trainiert worden sind, die Muskulatur hatten, die etwas zusammengehalten hat, die etwas begünstigt hat, was der Körper an Mangel hat, kommt auf einmal zum Tragen, wenn es nette Hü dann nicht mehr jeden Tag unter Vollstrom belastet wird. Ja, und das haben wir ja auch in dem ganzen Thema ECVM und so weiter, da kommen wir ja gleich auch nochmal irgendwann zu, aber auch da und PSSM2 und so weiter, also wenn die Pferde dann nicht jeden Tag bewegt werden, dann kommen auf einmal Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat und weiß gar nicht, wo die herkommen. Ja.
Stefanie Bauer stellt eine unserer Kernfragen des heutigen Abends. Welche Gebäudemängel oder ab welchem Grad verhindern oder erschweren eine Reitbarkeit des Pferdes im Hinblick auf die Reitkunst? Gibt es da Unterschiede zum Reitsport? Coole Frage. Mhm.
Also ich sehe schon ein paar Unterschiede zum Reitsport erstmal, weil ich sage, okay, bei einem Sport achte ich viel auf Cardiotraining, vielleicht ein Intervalltraining. Also die Pferde sind noch ein bisschen anders in der Konstitution aufgebaut und da kann ich ja viel rundum trainieren. Ich mache nicht so punktuell. Ich brauche jetzt hier ein bisschen mehr von dem Muskel und ein bisschen weniger von dem. Aber dafür, also die Arbeit an sich unterscheidet sich ein bisschen. Und eine gewisse Sportlichkeit herzustellen, tut natürlich jedem Pferd gut. Aber im Sport eben ganz speziell ist das ja auch wichtig. Also dass man auch Intervalltraining macht und auch Herz-Kreislauf-Training da einbindet. Entsprechend würde ich sagen, vielleicht ist das Reitkunstpferd da nicht ganz so. Also vielleicht muss das ein bisschen gesünder eigentlich noch sein in dieser Hinsicht, weil es ja nicht so viel trainiert wird auf diese Ideen hin. Also auf atme mal komplett durch und schwitz mal richtig und mach mal. Also die meisten sind ja dann nicht so richtig in so einem Marathontraining zusätzlich noch drin. Also dass das also, noch zusätzlich
dazu kommt. Ich habe dazu auch noch was, wenn wir Ankaufsuntersuchungen machen lassen für Pferde, die wir kaufen oder für Pferde, die wir verkaufen. Da hat man ja hier in der Umgebung gibt es vier ganz renommierte Tierärzte. Ich schlage dann dem Kunden oder wenn ich gerne die Ergebnisse habe, lasse ich röntgen, zeige das einem meiner Ärzte. Und die sagen ganz oft, was soll denn mit dem Pferd gemacht werden? Ich sage, naja, hier, Bückeburger Schule. Der guckt, dafür geht er. Das ist so gemein, dass er sagt, nee, also wenn er jetzt in großen Sport geht, dann müssen wir ganz was anderes machen. Anders, denn wir haben ja über Totilas gesprochen vor ein paar Wochen. Da haben sie, möchte es nicht kleinreden, 171 Röntgenbilder von gemacht, um zu prüfen, wo er denn auch gesund und kaputt gegangen ist an der Ecke. Das hätte man auf dem Röntgenbild auch schon sehen können, aber hat es irgendwie ignoriert. Ihr Ärzte sehen ganz deutlich einen Unterschied. Also die Tierärzte, die ich kenne, nehmen wahr, dass die Pferde die den Bückeburger Weg gehen.
Mit anderen Dingen klarkommen, ne?
Mit anderen Dingen klarkommen, nicht so sehr über Grenzen gefordert werden, sondern innerhalb ihrer individuellen Grenzen gefördert werden und nur langsam Fortschritte machen und nicht so offen, das muss nächstes Jahr geben, weil sondern, na, dann haben wir noch 2-3 Jahre, dann mache ich noch ein Jahr Handarbeit, ist ja kein Problem. Also so, der Zeitdruck ist raus. Und irgendwie scheinen wir Reitkünstler auch verständnisvoller für die Handicaps zu sein, sie mehr wahrzunehmen und nicht so drüber wegzureiten. Solange der Bock muss, sonst hole ich mir einen anderen.
Naja, man kann natürlich auch mit leben. Ne? Also du hast schon ein paar Dinge gesagt, die du hast in deinem Repertoire, vor allem bei euch ja auch Spezialisten. Ne? Mhm. Da gibt es den einen, der will vielleicht auch nicht geritten werden, ne? Diese blonde, schöne Barbie-Pferd. Mag das irgendwie nicht so, aber naja, bitte halt Schulspringer, ne? Und solche Dinge. Dass man also sagt, hey, der muss keine Pirouette, der muss vielleicht, der kann andere Sachen, ne? Und der nächste piaffiert nicht so schön, der nächste passagiert nicht so schön. All diese Dinge kann ich mir natürlich, wenn ich in den großen Sport, wenn ich Medaillen holen will oder selbst wenn ich halt auch sehr erfolgreich in den kleineren Klassen unterwegs sein möchte, geht das natürlich nicht, weil da gibt es Aufgaben, die sind gefordert, die muss ich auf den Punkt schaffen. Dazu kommt noch Zeit ist Geld. Das ist halt in der Reitkunst genau umgekehrt. Zeit ist da, so viel man haben will. Es sei denn, man das Pferd oder man selbst muss aus diesem Leben von diesem Planeten leider gehen. Aber ansonsten hat man alle Zeit der Welt und sagt, okay, nee, es muss das nicht. Ja, der Weg ist das Ziel. Und wenn nicht, finden wir vielleicht einen Weg drumherum oder machen erst was anderes. Ne? Und da gibt es viele Dinge halt, die auch in der Zucht begünstigt werden, dass man sagt, also auch in der Muskulatur, ich möchte da Muskulatur, die schneller vielleicht halt funktioniert, auch auf den Punkt, wenn ich mir so ein Quarterhorse anschaue, was halt eben auch auf einen Zweck mal irgendwann gezüchtet worden ist, da ist eine Muskulatur drin, die ist mit kaum einem anderen Pferd so vergleichbar. Ne? Und die sind halt schneller und wachsen schneller, sind reagieren schneller, all solche Sachen. Das ist der große Unterschied dann halt eben auch, wenn ich so ein Pferd, was so in diese Richtung gezüchtet worden ist und dann einen Gebäudemängel hat, der ist für diesen Sport dann einfach 100% nicht geeignet.
Genau.
Das merkt man dann relativ schnell und die können dann auch nur aussortiert werden oder kommen erst gar nicht da rein. Das heißt also, der Ausschuss in der Zucht ist teilweise relativ groß. Das geht dann in den Freizeitbereich. Wenn das von Anfang an so ist, ist das gar nicht so schlimm, weil die Leute dann halt diesen Anspruch nicht haben. Wenn das aber schon im Sport ausprobiert worden ist, dann sind wir bei diesen Themen, die wir vorhin hatten und dann wird es schwierig, weil da ist die Entwicklung da. Ne? Und dann muss das vielleicht auch abtrainiert werden, bevor dann etwas anderes dann mitgemacht wird. Dann ist aber die Belastung schon da und solche Sachen. Also jedes Pferd hat dann eine eigene individuelle Gebrauchsanweisung und man selber hat leider keinen Einfluss auf die Vergangenheit. Man kann nur die Zukunft beeinflussen.
Man muss ja auch gucken, ob der Gebäudemangel nur für uns existiert, weil das Pferd nicht harmonisch ist oder ob schon was kaputt gegangen ist. Also wenn da schon ein Spatt draus resultiert, dann muss ich sagen, ist es für die Reitkunst ganz schön schwierig, wenn er es wirklich nicht mehr beugen kann oder wenn wir irgendwie was in Reha haben, wo irgendwo wirklich schon was draus resultiert. Also da muss man auch sagen, okay, was ist denn das? Hat er nur große Ohren und ist ein Schönheitsmakel oder ist da schon was kaputt gegangen? Ja. Also von so einer extrem gewinkelten Hinterhand oder, also ich bin mal gespannt mit der Entwicklung mit diesen unterbauten Pferden, die vorne viel höher sind als hinten und so ein bisschen HD-Hundartig schon stehen, was das in Zukunft auch in Bezug auf alternative Reitweisen, wie man mit denen in der Reha dann umgehen muss und so. Also ich kenne nur ein Pferd, was dann auch relativ schnell kaputt gegangen ist daran. Aber das würde mich mal wirklich interessieren, ob das irgendwas Zukunftsfähiges ist oder ob das tatsächlich schon so unharmonisch ist, dass es nicht mehr klappt.
Dass es in Richtung Qualzucht geht, weil es nicht hält.
Ja, dass es kaputt geht.
Ja, das haben wir in vielen Bereichen. Aber die Grundfrage war ja auch Reitkunst, also Reitbarkeit Hinblick der Reitkunst. Wir haben ja auch in verschiedenen unserer Folgen ja auch schon über Reitkunst und Definitionen davon gesprochen. Da gibt es die eine Definition, dass wir sagen, also Reitkunst heißt also aus dem Pferd das rausholen, was drinsteckt. Ne? Das kann mehr sein, als man auf den ersten Blick sieht. Das dauert dann vielleicht. Die Reitkunst kann da auch helfen, wenn man das halt eben als Weg sieht und mit dem Gebäudemangel oder mit der Chance dann eben entsprechend umgeht. Das andere ist natürlich das, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen in eure Richtung und sagen, wir brauchen jetzt ein Pferd, was ihr in der Reitkunst, in der Reitbahn auch zum Beispiel für die Präsentation der Hohen Schule und entsprechenden Lektionen braucht, dann ist sicherlich da das Repertoire dann sehr eingeschränkt. Und da muss man dann schon schauen, klar, wenn wir uns jetzt zum Beispiel also einige eurer Pferde angucken, die machen das über Talent und Psyche dann natürlich wieder wett, ja, und holen Dinge dann auf einmal raus, denen man das so erstmal nicht zutraut auf den ersten Blick. Ja, euer Lipizzaner zum Beispiel, der da, den wird keiner so kaufen als Reitkunstpferd.
Ja, jetzt mal, ja.
Auf den ersten Blick. Aber wenn er sich bewegt, ne, und was er dann ansonsten da noch so in seinem kleinen Büchlein hat, das ist dann schon beeindruckend.
Ja, jetzt auch schon 23 Jahre alt und noch voll in der Leistung. Okay, wir surfen noch ein bisschen um das Thema rum, das ist noch nicht endgültig beantwortet. Doris Kern, welche Gebäudemängel lassen sich wegtrainieren aus eurer Sicht? Ele.
Lange Mähne kann man abschneiden.
Axthieb. Also enger Schultergürtel, Axthieb.
Tatsächlich glaube ich, dass sich sehr, sehr viele Sachen wegtrainieren lassen. Also ein gerades Hinterbein kann ich über die Körperhaltung, über Trakt dich ein bisschen besser in den Vordergliedmaßen. Also die Winkelungen passen sich an, sobald das Pferd elastisch läuft. Die Hufbearbeitung, Hufbearbeitung muss einhergehen mit Training. Wenn ich jetzt wirklich ein extrem verstelltes Pferd habe, dann hat das auch was mit dem Bewegungsablauf zu tun. Dann kann ich den Bewegungsablauf verbessern, kann die Hufbearbeitung verbessern und. Und das Pferd wird diesen Mangel schon nicht mehr so schlimm haben. Also wenn da noch kein Schaden draus entstanden ist, dann sehe ich sehr gute Chancen. Egal, ob das ein drehendes Hinterbein ist, ist auch immer so eine Bewegungsablauffrage.
Arthrose ist so ein typisches Thema auch, ja.
Ein Axthieb ist für mich sehr häufig eine Haltungsfrage, weil die sich eben nicht so tragen. Also da gibt es tatsächlich für mich wenige Sachen, also na gut, unterbaut, überbaut. So, kann man ein bisschen dran rumtrainieren, bis zu einem gewissen Grad, aber wenn das Pferd jetzt wirklich mehrere Zentimeter vorne höher ist als hinten oder andersrum, also wegkriegen tut man es wahrscheinlich nicht, ne? Also so, ja. Man kann es verbessern. Also ich kenne durchaus viele Pferde, die sich vom absolut Überbauten zu einem relativ in Waage stehenden Pferd entwickelt haben. Ob das jetzt immer so ist oder ob die nur unterm Sattel dann in Waage stehen und auf der Wiese wieder total überbaut sind, das ist eine andere Sache, aber ja.
Das ist etwas, was ich vielen Leuten mit auf den Weg gebe. Es gibt im Prinzip zwei Pferde. Einmal das, wo du nicht drauf sitzt, was so irgendwo rumlümmelt, genauso wie wir auch, ne? Was so auf der Weide steht oder auf dem Paddock irgendwie und so steht, wie es gerade Lust hat. Ne? Und das, wo du dich draufsetzt. Am Anfang ist es bei vielen so, dass das gleiche Pferd ist, mehr oder weniger. Leider, wenn das Reiten dazu geführt hat oder wenn ich einfach keine bessere Bedienungsanleitung dafür habe, dann muss es dafür da in die Richtung gehen, dass ich unter einer Bedienungsanleitung zum Beispiel ein Rückenaufwölben hinbekomme, dass ich ein besseres Untertreten, eine bessere Lastaufnahme hinbekomme, dass ich ein Anheben des Brustkorbes hinbekomme, dass ich ein Höher nehmen oder fallen lassen des Halses. Fallen lassen ist ein blödes Wort, aber tiefer nehmen des Halses, dass ich die Hals-Kopf-Achse einstellen kann, dass ich sagen kann, was begünstigt jetzt die richtige Bewegung? Und dann kann ich entsprechend sagen, halte dich mal richtig. Ah, ja, genauso wie beim Menschen auch.
Stimmkommandos und Hilfen erkläre, die dem Pferd sagen, mit dem Kommando erinnere ich dich da dran, mit dem Kommando erinnere ich dich da dran. Und das nach und nach aufbauen, so machen wir das in unseren Intensivkursen. Da fangen wir nochmal ganz von vorne an, erklären die Zügel nochmal neu, erklären die Sitzhilfen, die Schenkel, alles nochmal neu. Und wenn ich merke, ich komme mit einer Schenkelhilfe nicht durch, hat es überhaupt keinen Sinn, noch doller mit dem Schenkel zu wursteln. Ein Pferd ist ja hochsensibel am Bauch, der hat die schon gemerkt und der hat sie ignoriert und das hat einen Grund. Also reden wir darüber und sage ich so, pass auf, also ich stelle mir das anders vor. Und darum geht es, also dass wir einen Kommandokasten kriegen, eine Kommunikation und dass, wenn ich mich draufsetze, mein Pferd sagt, okay, Fragen kann ich dich am besten so, das hast du mir erklärt, das verstehe ich. Ich fühle mich tatsächlich danach auch besser, weil dieser Sport, ne, also ich erinnere euch an eine Kiste Bier. Ich gebe euch eine Kiste Bier in die Hand. Wie hebt ihr die hoch?
Da vorne.
Ne? So, dann beugt man sich vorne über, lässt die Beine gerade und reißt die sich hoch. Und dann schicke ich euch in den vierten Stock hoch damit. Und spätestens nach zwei Treppen habt ihr das Ding vom Bauch klemmen und steht im Hohlkreuz. Das muss man erst üben, in den vierten Stock gesund eine Kiste Bier hochzutragen. Und so geht es Pferden auch. Und das kann man auftrainieren. Auch ein Pferd, das sich in einem körperlichen Zustand befindet, der dafür nicht so geeignet ist. Dann dauert das halt ein bisschen länger.
Genau, was man dann ist nämlich der Faktor, dass man vielleicht absteigen muss für einige Zeit und dann, Stichwort Intensivkurs Handarbeit, mal da vorbeischaut und sagt, okay, dann mache ich jetzt mal 6 Monate oder vielleicht sogar ein Jahr, sitze ich da gar nicht, bis ganz wenig drauf. Und dann fange ich mal mit 5 Minuten wieder an und guck mal, kann ich das abrufen, was du gerade gesagt hast, dieser Werkzeugkasten, Stimmkommandos etc., kann ich das auch unterm Sattel abrufen?
Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee, was man nicht wegtrainieren kann, sind solche Dinge wie unsere zeitgenössischen, gerne gesehenen, sehr langen Hälse zum Beispiel. Also für mich ist das für den Reiter viel schwieriger. Also ich würde es fast als Mangel bezeichnen, wenn ein Pferd einen ewig langen Hals hat, weil der kann sich verkippen, verwinden und noch irgendwie einen Twist reinmachen. Da ist mir der kleine, kurze, knubbelige Hals, der auch als Gebäudemangel von anderen wieder gesehen wird, nicht so lieb, es ist mir viel lieber, der kurze Hals, oder eine dichte Ganasche, wo ich sage, gut, dann rollt er sich ja nicht auf, ist ja auch nicht so schlimm.
Zieh da ja nicht dran.
Das sind halt Sachen, die haben einen Sinn in der einen Zucht und so werden vielleicht vom einen oder anderen dann als Mangel empfunden, wo ich sage, also mir ist der mit dem kurzen Kastenhals und der dicken Ganasche vielleicht sogar lieber, weil Mutti dann nicht aus Versehen verkippen, verwerfen, was sonst wieder hinbasteln kann. Also ja, es gibt halt auch Schönheitsideale. Ne?
Im Endeffekt geht es ja in der Reitkunst oder überhaupt, warum haben wir Pferde? Es geht ja um die Genussausbeute. Also ich will ja Spaß haben. Das ist ja ein scheiß teures Hobby. Das muss man ja mal so sehen. Warum habe ich Pferde? Weil sie mich erbauen. Das Pferd ist in meinem Leben, weil ich daraus Genussmomente kriege. Also Oxytocin, Dopamin, Endorphine, Chemiecocktail und Erfolgserlebnisse. So, und die kann ich auch in der Freiarbeit haben, die kann ich in der Handarbeit haben, die kann ich schon beim Putzen haben, wenn er so respektvoll ist und sich wirklich zuverlässig abgewöhnt hat, sich loszureißen oder mir auf den Fuß zu steigen oder die Ohren anzulegen, wenn ich sattle. Das haben wir 2 Wochen lang, haben wir nur Satteln geübt und seitdem legt er die Ohren nicht mehr an. Ist natürlich auch ein anderer Sattel, der ihm nicht passt. Aber ja, also so an solchen Dingen kann man sich doch, da kann man doch Lustgewinn draus ziehen. Da muss ich doch nicht einen Pokal und eine Schleife überreicht kriegen. Das ist immer so mein Plädieren. Mhm. Gut, die anderen, die brauchen, die sind nur glücklich, wenn sie die Schleife in den Mund haben. Oder es ist ein besonders intensiver Glücksmoment. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Genau. Weiter. Da sind wir ja quasi bei.
Laura Sophie von Gerstorf, meine Liebe, ich habe gesehen, du bist schon online. Hi. Muss man nicht gerade Pferde mit Gebäudemängeln besonders trainieren, um ihnen zu helfen, eine gute und für sie gesunde Bemuskelung zu erreichen, die den Körper unterstützt, weitere Abnutzungen vermeidet oder nicht entstehen lässt?
Also
ja, ich glaube, dass jemand, der ein nicht so begünstigtes Pferd hat, eigentlich mehr nachdenken muss und cleverer und auch anpassungsfähiger seinen Plan umstellen muss und sagen, halt, das geht gerade in eine falsche Richtung. Ja, bis eben war vorne hoch gut, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt ist es übers Ziel hinausgeschossen. Da muss man aufmerksamer sein, glaube ich auch. Mhm.
Ja, absolut. Vor allem, wenn es dann vielleicht also auch schon in die Richtung akut, aktuell nicht mehr reitbar geht, dann sind ja viele Leute, die nach Hilfe suchen, die merken, dass also das Schema X, was sie bisher in ihrem Werkzeugkasten hatten, entweder dazu geführt hat oder zumindest nicht hilft, mit diesen Gebäudemängeln umzugehen. Und die Leute machen sich dann auf die Suche und suchen halt eben nach neuen Möglichkeiten, neuen Ideen und müssen dann umdenken. Und da sind wir genau bei diesem besonders Trainieren. Ich brauche dann andere Werkzeuge und muss dann verstehen, wie kann ich genau mit diesem Pferd eine Reitbarkeit herstellen, wiederherstellen oder halt eben in einer entsprechenden Gesunderhaltung auch behalten. Ne, auch das gehört ja dazu, bis ins
Hohealter. Ne? Ich muss da reiten. Wir können auch spazieren gehen. Da kann auch jemand sein Pferd neben reiten. Ich gehe mit zu Fuß nebenher, ist auch gesund. Man kann da auch Sport, also so mal diesen Druck, muss doch reitbar sein, rauszunehmen. Nein, gib mir jetzt ein Jahr, reite ich nicht. So und nach einem halben Jahr sagt das Pferd, hey, ich bin top fit. Und dann kann man sich mal wieder draufsetzen. Also ja.
Andersrum, Umkehrschluss wäre das perfekte Pferd, was überfordert wird. Weil es vielleicht einfach tatsächlich keinen groben Mangel hat, den man, oder einen Mangel, den man nicht auf den ersten Blick erkennt, wo es vielleicht irgendwo eine Schwäche hat, die man jetzt eigentlich bearbeiten müsste, aber nicht tut, weil man das einfach nach 0815 reitet, weil man es nicht wahrnimmt. Und dann hat man hinterher das Problem, dass er trotzdem verschleißt, obwohl er perfekt gebaut ist. Haben wir ja auch schon viele gehabt, die dann irgendwie zu uns gekommen sind, weil sie dann wieder nicht reitbar waren, weil sie schon
guckst du an und dann sagst du, verdammt, nichts an deinem Körperbau rechtfertigt, dass du das und das nicht gerne machen möchtest. Ja. Und dann musst du ein bisschen aufs Pferd hören und musst sagen, okay, es zeigt in die und die Richtung. Lass uns mal schauen. Dann kannst du den Tierarzt fragen, kannst aber auch das Pferd fragen. Kannst sagen, pass auf, dann, ich nehme mich zurück, zeig mal, was du gerne machen möchtest. Wie dein Beispiel, Chris, mit unserem Genetten Palomino, der gerne an der Doppellonge Balance lernen möchte. Und am Sattel ist es ihm nicht gelungen. Ja, wunderbar. Wir beginnen mal mit den Einzelfällen. Also Beispiele für... Mein Pferd hat nur drei Beine, ist es deswegen nicht reitbar. Wir beginnen tatsächlich mit den Beinen. Als erstes darf Esther Klapper uns fragen, mein 6-jähriges Pferd ist Viergänger und wird gerade angeritten. 6-jährig, schön. Seine 2 Bockhufe sind in Bearbeitung, was natürlich Zeit braucht. Welche Übungen würdet ihr bevorzugen? Also beim Anreiten brauchst du da erstmal gar nicht an Gymnastik und richtige oder falsche, sondern du erklärst erstmal die Kommunikation. Du sagst, schau mal, wenn ich mich, also du musst stillstehen beim Aufsteigen, du musst auf einen Schritt losgehen, du musst auf, oder was auch immer du sagst, anhalten, du musst ja erstmal das Einmaleins, da brauchst du noch nicht drauf, also nicht so überkontrollieren, so um Gottes Willen, du darfst niemals den Kopf nach rechts nehmen, weil... Solche Verschleißmomente oder so, wo das wirklich zum Tragen kommt mit den Bockhufen, wobei die vermutlich hinten sind, ne? Chris, wenn's was soll die? Wenn es 2 sind, ist es häufiger hinten, oder? Aus meiner Erfahrung?
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wir wissen es jetzt nicht. Ne? Also kann natürlich auch vorne sein, ist aber eher seltener.
Ja. Reite mal erstmal ganz normal an. Reite nicht im Tempo, mach, also nicht über Tempo und nicht schnell, sondern erklär dem mal nur die Hilfen. Fang mal an, mit einer schönen Stellung und einer schönen Biegung im Schritt zu arbeiten, bis die Seitengänge funktionieren. Und wenn es dann losgeht mit Tölt und Trab oder dann im halben Jahr mit Galopp, dann müsste man anfangen und dann guckst du mal, wie dann die Hufe sind.
Und gucken, so ein bisschen drauf achten, wie eine physiologische Gangart wäre, also früh genug abfußen, solche dann nicht auf den Füßen dann ewig drauf rumstehen, rumdrehen oder sowas. Das würde ich dann, also das würde ich tatsächlich aber schon, wenn ich das Pferd von der Wiese hole und beim Putzen aufstelle, da würde ich schon drauf gucken, dass der sich ordentlich damit hinstellt und nicht irgendwie eine Fehlbelastung provoziert. Also das wäre aber schon ohne Reiten, also von vornherein.
Ja, das, ich glaube auch, da muss man tatsächlich einmal ganzheitlich das ganze Pferd analysieren und schauen, also wie sieht denn der Rest aus? Also wir kennen jetzt zwar 2 Bockhufe, wir wissen auch nicht, wie viel Bockhuf ist Bockhuf. Ne? Und auch die Frage wäre zum Beispiel, war das schon immer so oder hat sich das entwickelt und warum? Wie sind die Haltungsbedingungen? Wie läuft das Pferd halt aktuell ohne Reiter? Kann ich vielleicht an der Handarbeit auch schon Dinge tun? Du hast gerade schon gesagt, also schon am Putzplatz stelle ich mal anders hin. Ne? Genau das Gleiche gilt natürlich auch. Ich hole dich von der Weide, ich hole dich vom Paddock. Lauf doch bitte nicht wie ein Sack Kartoffeln, sondern lauf doch so, wie es vielleicht also dein Bewegungspotenzial dann irgendwie später zu träglich wäre, ne? Dass die Schultern sich vernünftig bewegen, dass also nicht nur nach hinten rausgeschoben wird oder das Vorderbein zu lange unterm Körper ist und all solche Dinge. Ne? Und dann mal gucken, mal so eine Bewegungsanalyse machen. Ne? Sieht der Schritt gut aus? Und wir sind beim Viergänger, wie sehen andere Gangarten aus, wenn das Pferd da entsprechend sich bewegt? Und dann halt eben ganz langsam nach und nach genau auf diese Mängel gucken und schauen, was geht und was geht vielleicht nicht.
Und auch gucken mit Durchtrittigkeit. Bei den Gangpferden ist es ja auch häufig, dass die dann ein bisschen weicher gefesselt sind, damit sie noch gangbequemer sind. Und dann würde ich tatsächlich auch sehr darauf achten, dass das nicht zu schlimm wird, also dass man da dieses Abfußen auch speziell im Blick behält. Also dass auch das Gangpferd nicht die ganze Zeit nur über den Boden huscht, was sie ja gerne mal machen, sondern dass man wirklich sagt, trotzdem abfußen im Rahmen, so weit wie es geht, wie es elastisch bleibt, aber das auch fördern, weil auch da ist es wieder, Belastung fördert auch, also macht hart, ne? Also auch auf härteren Boden oder Kraxeln gehen oder solche Sachen, dass das nicht durchtrittiger wird, weil häufig geht ja ein Huf dann auch mit einer also so Bärentatzigkeit einher. Das darf nicht so weit kommen. Also es wäre schön, wenn man es vorher.
Ja, du sagst was Wichtiges, also dass ich mir wirklich das Bewegungspotenzial der Hanken anschaue. Was machen die denn da hinten? Oder läuft der eigentlich mit zwei Holzbeinen und die Federbewegung findet ausschließlich unten im Fesselbereich statt. Ne? Und das machen die halt sehr gerne. Ne? Dazu kommt dann meistens ein schönes geöffnetes Lumbosakralgelenk. Das heißt also, der macht den Rücken fest und nach hinten wird schön rausgeschoben und dann vielleicht sogar auch noch weit nach vorne gefußt, aber halt eben mit komplett verschränkten Gelenken. Das heißt, der tritt ausschließlich die ganze Federung halt eben in die Fesseln rein. Ne?
Genau. Ein sehr schönes Statement, keine Frage. Habe überlegt, ob ich es mit reinnehme, weil es ja keine Frage ist, aber es ist so schmeichelhaft, dass ich es mal vorlese. Liebe Martina Beinlich, danke schön für dieses schöne Statement. Ich habe keine Frage, aber eine kurze Geschichte, was man mit eurer Arbeit, sie meint den Bückeburger Weg, mit den Pferdenponys erreichen kann. Meine Penny ist so ein haflingerfarbenes 1,42 Reitpony Haflinger Mix. In keiner Hinsicht vom Gebäude ein vorteilhaft gebautes Pony, war beim Kauf taktunrein und sehr schlecht im Gleichgewicht. Ich kaufte sie wegen ihres Engagements trotzdem. Chiro und Neurologin stellten fest, dass sie durch einen eingeklemmten Rückennerv ihr rechtes Hinterbein kaum wahrnehmen konnte. Nach 2,5 Jahren Arbeit, nach den Grundsätzen und Verständnis eurer Reit- und Arbeitsweise und eurer direkten Hilfe, sie war nämlich mehrfach bei uns, sind wir nun dabei, Piaf, Passage, spanischen Schritt und Galopppirouetten zu erarbeiten, beziehungsweise zu festigen. Es ist unglaublich, was trotz Gebäudemängeln oder gesundheitlichen Einschränkungen erreicht werden kann. Vielen Dank an dieser Stelle für die Weitergabe eures Wissens und der Möglichkeit, direkt Hilfe bei euch zu bekommen. Dankeschön. Ja, muss man ja auch mal.
Und diese
Gutes und spricht darüber.
Und diese Einschränkungen sind auch fast nicht mehr sichtbar, muss man wirklich sagen. Also ich bin schon echt penibel, was sowas angeht und es ist so gut wie nicht mehr sichtbar. Ja.
Als sie herkam, hat man es noch gesehen im Traum.
Aber Sex.
Ja, fühlt sich wieder. Okay, jetzt betreten wir das Feld der weichgefesselten Hypermobilen und Andreas Eckers darf die erste Frage dazu stellen. Zum Thema Hypermobilität würde mich interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, dagegen anzutrainieren. Wie mache ich ein wabbeliges Pferd wieder hart? Betonspritzen. Genau. In Gießharz.
Eingießen. Also erste Aktion ist, ich gucke mir den Radius an, in dem das Pferd sich bewegt, den Range, also den Bereich. Und gucke mir an, wo kann das Pferd aktiv mit seinen Muskeln arbeiten und wo fängt es an und läuft aus dem Range raus, aus diesem Bereich raus. Und das verbiete ich dem Pferd dann relativ deutlich und sage, wir bleiben in kleineren Schritten. Wir müssen nicht alles ausfahren, was du hast. Spann dich ein bisschen Mir sind dann eher diese etwas kürzeren Schritte lieber. Mir sind diese aktiven Schritte lieber. Wo kann das Pferd noch gut abfußen? Und wann ist das Bein nur noch hinten dran und muss dann irgendwann mit, weil es ja festgewachsen ist? Wo fußt das Pferd gut ab? Sieht man im Trab am leichtesten, fällt aber im Schritt auch schon auf, im Rückwärts sowieso. Also ich fange ganz als allererstes mit diesem Range an, in welchem Weg sich das Pferd bewegt. Und auch bei Seitengängen oder sowas, ich mache es nie über Geschwindigkeit mit solchen Pferden, sondern eher langsamer, dass die sich wirklich darauf konzentrieren, wie bei menschlicher Physiotherapie, diese kleinen Bewegungen, das sind die, die anstrengend sind. Das sind die, wo man mal lange auf einem Fuß stehen muss und den anderen Fuß da ganz bisschen drüber, aber den ordentlich setzen muss. Das kann ich schon als Mensch kaum und das ist dann für so ein Pferd super, super schwierig, bringt aber in kürzester Zeit, ich habe gerade so ein Reha-Pferd, was in kürzester Zeit die krassesten Fortschritte macht. Ja. Also es ist wirklich innerhalb von 4 Wochen, hat der schon komplett andere Muskeln aufgebaut und bewegt sich nicht mehr, also der hat so ein schwankes Bein, das wird also jetzt schon extrem viel besser. Und das geht wirklich schnell, wenn man da hinterher ist, wenn man dem Pferd auch dann sagt, das ist das, was ich sehen möchte. Also nicht sagen, ja, wir müssen das ja machen, weil ist zwar hässlich, aber wir machen es jetzt, sondern sag, nee, das ist die gesunde, die physiologische, die richtige Bewegung. Da muss man auch seine Sehgewohnheit für ein bisschen anpassen. Also das ist das allererste, wo ich drauf achte.
Sehr gut.
Ja, im Prinzip ist das das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Wir machen aus einer prima Ballerina vom Potenzial her, machen wir jetzt erstmal einen Bodybuilder, der eigentlich wir bauen Muskulatur auf, wir bauen vor allem Haltungsmuskulatur auf, wir machen isometrische Muskelarbeit, also länger etwas halten, ne, auch in Intervallen, in kurzen Intervallen und gar nicht in langer Belastung, sondern halt eben relativ schnell auch eine Körperintelligenz schaffen, die diese Hypermobilität unterdrückt. Die dann also sagt, ich muss nicht so und ich muss nicht so, sondern ich mache nur einen Mühe nach da und Mühe nach da und gucke dann, dass ich erstmal Muskulatur aufbaue, die dann quasi das Bewegungspotenzial einschränkt und sagt, das brauchst du jetzt gar nicht, weil wir brauchen nicht diesen riesen Halsbewegung, wir brauchen nicht das nach links und rechts tretende Bein, sondern wir müssen erstmal hier mit dem kleinen Brett unterwegs sein oder mit dem Kanu, die schönen Bilder, die Christine da auch schafft. Und damit arbeiten wir erstmal. Und wenn ich dann diese Haltung habe, wenn ich dann sagen kann, kannst du dich bitte so bewegen, wenn auch der Kopf mitmacht vom Pferd, dass die Hilfen verstanden hat, dieses Einrahmen des zwischen den Hilfen, zwischen einem Linksstellen, Rechtsstellen, leichten Schulter vor in die andere Richtung, minimales Travers, also ich kann ein Hinterbein bewegen, das andere Hinterbein bewegen. Und wenn ich das, da komme ich dann in so einen gerade Richtungsmoment und damit reite ich dann erstmal oder bewege es erstmal auch an der Hand. Dann festigt sich da etwas. Ne? Du hast dann gesagt, also meistens haben diese Pferde die Möglichkeit, schnell Muskulatur aufzubauen. Dazu sind sie in der Lage. Nur wenn ich es dann halt eben zulasse, dass dieses Bewegungspotenzial da abgerufen wird, dann habe ich halt mit einer Schlange zu tun. Und eine Schlange, die halt mit dem Reitergewicht gar nicht umgehen kann.
Und mit Gleichgewicht Probleme bekommt. Also viele Pferde rennen ja vor sich selber weg, wenn sie
übermutig sind. Ja, genau, da wollte ich drauf hinaus. Ja.
Stabilisiert tatsächlich das Gemüt und die Psyche auch extrem, weil Gleichgewichtsverlust ist nun mal eine absolute Todesangst vom Pferd. Klar. Ja. Und das müssen wir, also das ist im Kleinhirn, das ist nicht rational gedacht, sondern das passiert dann einfach und das Pferd versucht, wie ein Mensch auch, sich auf den Beinen zu halten und das passiert über schnelle Bewegungen und das passiert über Ausgleichsbewegungen und über irgendwelche Kompensationen dann irgendwann und das ist dann eben, das ist der Teufelskreis, in dem sich so ein hypermobiles Pferd befindet, wenn man den stabilisiert und sagt, eine langsame Bewegung bringt dir Sicherheit, du und ich kann dir helfen, diese langsame Bewegung zu stabilisieren. Genau. Dann vertraut er sich mehr, dann kriegt er mehr Gefühl für sich. Und das ist die Körperintelligenz, die du auch meinst, wahrscheinlich mit dem Schulen und dieses, ich weiß, wo welches Bein ist und was, wo drauf das tritt und wie das tritt. Und,
ja, genau. Ne? Ich kann mich darauf verlassen. Ne? Also ich weiß jetzt wirklich, also ich kann es in einem kleinen Rahmen, kann ich sehr gut kontrollieren und es ist kontrollierbar. Ich fühle mich da total sicher. Und wenn dann der oben halt oder die oben nicht andere Dinge erstmal verlangt, dann kommt auch die Sicherheit beim Pferd und dann ist das Weglaufen dann nicht mehr da. Ne? Weil das unterschätzen ja viele, wir reden ja dann halt eben bei so hypermobilen Pferden auch meistens leider über sehr schnelle, intelligente Muskulatur, faszialen Strukturen und so weiter, die halt auch leider unheimlich schnell wegrennen können. Also so ein Lusitano, der dann übermobil ist, das ist kein Witz.
Nee, und der muss lernen, sich aufzuspannen. Also für das, die gegenseitige Freudenspendung, ne? Also so, du wünschst dir das, ich mache das und wow, das fühlt sich ja toll an, plötzlich kann ich dich tragen. Aber das ist auch anstrengend, sich so gespannt zu halten. Das muss ich langsam aufbauen. Also das ist nichts, was man mit Ausdauer trainieren kann, weil je länger ich das mache, desto weniger konzentriert sich das Pferd, desto schwächer wird es, also desto mehr ermüdet es und tritt dann doch wieder
Kompensation.
Kompensation, genau, wie du es sagst. Sehr schön, super. Toll abgehandelt.
Und Hypermobilität ist nicht nur Beine. Also guckt auch, wie Chris sagt, auf den Hals, auf den Rücken, auf die Bewegung von den Hüfthöckern und so. Also man sieht es überall an dem Pferd dann. Das ist nicht nur, dass die Beine so hinschmeißen. Also es ist wirklich von vorne bis hinten durch.
Sarah Decker, es kommen noch drei Fragen zur Hypermobilität. Ich lese sie mal alle drei vor und wir gucken mal, ob wir die in eins verpacken können. Sarah Decker fragt, ab wann sind Pferde zu lang und weich gefesselt? Sind alle Pferde mit langen Fesseln hypermobil? Oder wird es erst problematisch, wenn sie schon im Stand tief durchsacken im Fesselgelenk? Stefanie Winkelmann, ganz ähnlich, muss ich bei der Reitkunst mit einem hypermobilen Pferd anders vorgehen als mit einem nicht hypermobilen Pferd? Haben wir eben schon erklärt, ne? Mhm. Ich glaube, die Frage ist schon durch. Und nochmal, Stefanie Winkelmann, ich denke gerade an weiche Fesseln und Durchtrittigkeit. Ist da der Fokus auf versammelnde Arbeit trotzdem sinnvoll?
Also es gibt in der Zucht, machen lange Fesseln Sinn bei Rennpferden zum Beispiel. Und wenn ein Rennpferd zu weich gefesselt wäre, dann hätten wir ein großes Problem. Also ein Rennpferd hat durchaus sehr stracke Muskulatur und sehr stracke Sehnen, ist aber trotzdem, hat unheimlich lange Röhrbeine, hat unheimlich lange Fesseln, damit es eben viel Raum greifen kann.
Lange Hebel
hat. Und es sind ja eher diese kleinen, kurztrittigen.
Oh, der Chris ist weg. Oder wir sind weg.
Pferde, wir sind noch live, oder?
Wir sind noch live, genau. Da kommt er bestimmt gleich dazu. Ich mache das mal kurz auf hier. So. Und dann werden wir ihn ja gleich wieder einfangen.
Genau. Also tatsächlich ist das beim Rennpferd natürlich, wäre es tödlich, wenn das Pferd da kaputt geht, als erstes an der Fessel. Da kommt er doch wieder.
Ja,
da ist er wieder.
Juhu!
Ja, genau. Ja, bei mir ist das Internet gerade weg. Ich hoffe, das iPhone macht das lange genug mit.
Oh, du Telefon.
Hotspot.
Ja. Okay. Okay, also ich war gerade beim Rennpferd mit der langen Fessel. Ein Rennpferd darf mit der langen Fessel natürlich nicht durchtrittig sein, sondern braucht die lange Fessel für eben diese langen Hebel zum Rennen. Entsprechend wäre das blöd, wenn alle lang gefesselten Pferde jetzt durchtrittig wären. Andersrum, nicht alle kurz gefesselten Pferde sind hart, ja, eben. Also es gibt durchaus auch Kaltblüter oder so, die hypermobil sind, trotz so kurzer Fesseln. Das fällt dann nicht so auf, das sieht man nicht so deutlich, aber die können ja auch weich im gesamten Gewebe sein. Ja. Also tatsächlich ist die Länge.
Nee,
die Länge würde
tatsächlich auch so.
Nicht unbedingt, genau, ja.
Aber ja, genau, wenn die durchsacken im Fesselgelenk.
Aber der Fokus auf versammelnde Arbeit, also ich glaube schon.
Ist sehr wichtig, aber gerade, weil du ja diesen bestimmten Range der Bewegung, wenn die so in alle Richtungen so ausdrehen, diese großen Schritte mit geraden Beinen machen, das willst du ja in Kraft umwandeln. Du willst ja sagen, mach kleinere, also Maximum wäre Piaf. Piaf macht ganz kleine Schritte. Hanken sind gebeugt, ganze Pferd ist aufgespannt und tanzt an der Stelle. Ist ein bisschen wie Kniebeugen für dich. Wenn du hypermobil bist und Kniebeugen machst, stärkst du alle Strukturen, die deine Gelenke stabilisieren.
Wenn du sie richtig machst.
Wenn du sie richtig machst, natürlich. Genau.
Einverstanden? Ja, jeder kann das ja mal ausprobieren. Man kann mal von einem kleinen Stuhl oder so mal runterspringen und einmal abfedern in Knie und Hüfte etc. Man geht also, während man runterspringt und aufkommt, in die Knie. Und man kann auch mal bitte, vielleicht nicht von zu hoch ausprobieren, die Knie dann nicht benutzen. Das wird sehr wehtun. bis hin zu, das kann schädigen. Und ähnlich ist beim Pferd auch. Das heißt also, wenn wir in Versammlungen unterwegs sind, natürlich nicht zu lange und nicht zu heftig und nicht zu schnell, aber wenn wir in leichter Versammlung unterwegs sind, das heißt also Kniegelenke benutzen, Hüftgelenke benutzen, Sprunggelenke benutzen, Fesselgelenke benutzen, dann wird über diese ganzen Gelenke eine Federung genutzt und nicht ausschließlich über das Fesselgelenk.
Genau. Ich nenne das ja immer liebevoll Ziehharmonika. Mir ist noch kein besseres Wort dafür eingefallen, für diese Federung von oben bis unten. Das hat ja einen Grund, warum die Füße gewinkelt sind. Also von oben an nach unten ist ja ein Winkel drin, damit das eben gefedert wird.
Und die sind auch verschaltet. Genau, ja. Das heißt, wenn eins federt, sollte alles andere mitfedern.
Genau. Spannsägenkonstruktionen nennt man das.
Ne? Ja, genau. Und die Frage ist eben, wenn eins strack stellt, dann stellt meistens ein anderes strack und irgendwo ist der kleinste gemeinsame Nenner, geht dann kaputt. Ne?
Mhm. Also das, was dann alles abfängt.
Ja, häufig. Entweder Spat oder Fessel oder Knie, also gibt es ja, oder sogar oben, Hüfte, also Schleimbeutelentzündung an der Hüfte habe ich jetzt auch schon gehört. Gibt es auch.
Ja, krass. Okay. Hm. Nächstes Thema, jetzt geht es um den Rücken. Sarah Decker, wann ist ein Rücken nur etwas geschwungen und wann hängt er wirklich durch? Je nachdem, wie das Pferd gerade steht, kann es da ja von einer Sekunde auf die andere auch völlig anders aussehen. Was bei meiner jungen, ungerittenen Stute öfter aufgefallen ist, der Rücken sieht sehr durchhängend aus und dann nimmt sie den Kopf ganz tief runter, um was vom Boden zu fressen zum Beispiel. Und der Rücken hebt sich gefühlt um 5 Zentimeter in eine gerade Linie. Nichts mehr von dem geschwungenen Rücken zu sehen. Der Rücken verunsichert mich sehr, was die Beurteilbarkeit als zukünftiges Reitpferd angeht.
Schieß los, du hast schon Bewegungen gemacht.
Genau, also wenn das Pferd den Kopf runternimmt, dann sinkt der Widerrist ja nun mal ein. Also das ist ja ein Teil der Wirbelsäule und da gibt es kein Pardon. Das tut es bei 100% der Pferden, egal wie, immer. Also das heißt nicht, der Rücken hebt sich, also der wird nicht objektiv höher, sondern das Vorderteil sinkt ein und deswegen sieht der Rücken dann gerade aus. Also diese Versuche kann man ja machen. Man kann ja da ein Lineal drauflegen, so ein langes Brett. Und dann sagen, okay, im Stand hängt das 5 Zentimeter durch an der tiefsten Stelle und dann nimmt es vorne den Kopf runter und dann ist es nur noch 3 Zentimeter oder 2 Zentimeter. Das liegt aber daran, dass der Widerrist halt runterkommt
durch vorne. Durch Zug am Vorderende gestrafft.
Genau.
Und das ist aber was. Die Wirbel rotieren nach vorne unten.
Genau, aber wobei sie sich auch nicht wahnsinnig weit auffächern dabei, das ist auch so ein bisschen, sondern es geht tatsächlich einfach, es sinkt, das ganze Vorderteil sinkt ein und deswegen sieht das so aus, da hängt natürlich auch Gewicht dran, also Kopf und Hals wiegt ja auch was, das zieht das Ganze ein bisschen auf, aber diese Fächerung wird nicht wahnsinnig weit, also man denkt nicht vorher so und dann so, das passiert tatsächlich nicht.
Genau. Wunderbar.
Ist dazu muss man folgendes, ich will noch was ergänzen, ja. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass das untere der Brustwirbelsäule ist sowieso immer, sieht man schlecht, ne?
Ja, genau.
Ist halt immer
wie an die Kamera halten oder so.
Entsprechend
also es sieht so aus, der Rücken in Wirklichkeit.
Genau, und in Wirklichkeit ist es so. Ne?
Ja.
Ja. Und das geht eigentlich auch nicht weg. Ja, also wenn wir jetzt so die Gerte nehmen und die so entsprechend biegen, das so ist das untere Konstrukt der Brustwirbelsäule. Ja, oben haben wir es konkav, unten konvex. Das wäre der Fachbegriff dafür und das geht eigentlich auch nicht weg. Das heißt also, dieses Hohlmachen des Rückens ist eine optische Geschichte oben. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht Probleme mit Kissing Spines bekommen können und so weiter. Aber hinten gibt es halt eben auch noch Strukturen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Lumbosakralgelenk. Das ist halt eben auch ein Unterschied, ob wir eine von der Gruppe ausgehend relativ gerade Struktur haben und dann kommt so eine leichte Wölbung. Oder haben wir etwas, wir haben eine Gruppe, die sieht ganz normal aus und davor halt Lendenwirbelsäule geht Richtung vordere Sattellage. Im Prinzip geht es so richtig schön abwärts. Das heißt also, da wo wir den Senkrücken vermuten, der ist gar nicht so sehr da, sondern es ist einfach hinten, dass diese Struktur, dieses Gelenk da schon so offen ist, weil meist über extreme Schubkraft geritten worden ist oder bewegt worden ist oder das Pferd in diese Richtung schon gezüchtet worden ist.
Ja, und da gibt es ja auch noch verschiedene Strukturen. Also entweder das Pferd hat eine schwache Lende, man nennt das schwache Niere, ist ja, also die Lendenpartie ist schwach oder sogar, also gibt es ja auch andersrum, karpfenförmig aufgewölbt. Und dann gibt es auch noch vorgetiefte Pferde, die hinterm Widerrist, also die einen abschüssigen Rücken bis zum Widerrist haben und der Widerrist kommt danach. Also das sind dann vorgetiefte Pferde. Das ist noch wieder was anderes als der Senkrücken, der halt hinten mit einhergeht. Ne? Also das gerade ist was anderes als das Aufgewölbte, ist was anderes als das wirklich Durchhängende. Ich hoffe, man konnte ein bisschen sehen. Also tatsächlich sind das ganz verschiedene Stufen von Rückenformationen und die muss man natürlich auch verschieden angehen. Also da muss man mal gucken, was das junge Pferd dann für ein Problem hat und ob das wirklich ein Problem werden muss oder ob das tatsächlich schon ein bisschen bearbeitbar ist, indem man sagt, nee, wenn du dich hinten ein bisschen hältst, dann ist das schon weg.
Ja, du hast gerade vorhin am Anfang unserer Session hattest du schon etwas erwähnt, Axthieb. Wir haben natürlich auch die Pferde, die einen enorm hohen Widerriss haben. Ja, sehr, sehr lange Dornfortsätze und vorne fast keine Halsmuskulatur, aber ein Axthieb. Ja, also vielleicht auch noch einen sehr langen Hals dabei. Dann ist tatsächlich das Problem, dass diese Pferde sehr lange mit einer sehr tiefen Kopf-Halsachse geritten worden sind, wo eben der Widerriss zwischen den Schultern schon abgesunken ist, dort aber Strukturen dann Haltearbeit entsprechend übernehmen müssen. Also da haben wir den Splenius-Muskel zum Beispiel, der dann genau diese isometrische Muskelarbeit machen muss. Die führt nicht dazu, dass sich enorme Halsmuskulatur aufbaut, sondern einfach nur dieser Muskel zwar stark ist, aber eigentlich nur hält. Ja, und das führt dazu, dass wir genau an dieser Sollbruchstelle, nenne ich es immer so ganz gerne, vorne vor dem Widerriss diesen quasi Ausleiern des Nackenrückenstrangs da an der Stelle haben.
Mit so einem langen Hebel da dran ist das natürlich auch viel schwieriger. Also ganz wenig Pferde mit kurzen Hälsen haben einen Axthieb. Ja. Pferde mit langen Hälsen haben das deutlich, obwohl auch Englisch-Vollblüter mit kurzen Hälsen den Axthieb ja haben, aber die sind ja eben auch, also die Bewegungsmuster sind ja auch andere bei einem Rennpferd in dem Moment. Also den kann man den Axthieb auch wegreiten. Viele Englisch-Vollblüter in guter Bewegung haben gar keinen Axthieb mehr.
So, also liebe Sarah, wenn dein Pferd, wenn es den Kopf ganz tief nimmt, gefühlt den Rücken gerade hat, ist das nicht von Vorteil für dein Pferd. Also dieser nach vorne gerade gezogene Rücken, denke nicht, dass du beim Reiten, dadurch, dass du den Kopf möglichst tief oder auch beim Longieren oder was auch immer möglichst tief hast, dass sich da mit dem Rücken etwas Günstiges entwickelt. Dem ist nicht so. Tatsächlich, wenn du ein Pferd hast, das von Natur aus ein wenig hohl ist im Rücken, hat es ja da drin eine Wirbelsäule. Also es ist ja der Verlauf von den Dornfortsätzen, die wir sehen, bis zur Kruppe. Und das wirkt durch die Dornfortsätze, die mehr oder weniger hoch sind, wirkt das wie eine durchhängende Linie. Guck dir dein Pferd mal an und stell dir mal vor, wo die Dornfortsätze sind, wie die Wirbelsäule wirklich läuft. Häufig ist die auch bei durchhängenden Pferden immer noch konkav gebogen. Ob nur so. Wenn das der Fall ist, dann ist so. Und jetzt hört sich es aber auch an, als sei dein Pferd ein bisschen hypermobil. Das heißt, die Wirbelkörper sind nicht durch feste Bänder aufeinander gepresst, sondern die Bänder sind ein bisschen locker und das Pferd ist sowieso ein Kontorsionist und kann sich in jede Richtung verwinden und verbiegen.
Wie deine Finger, ne?
Genau, wie meine Finger. Da musst du Stabilität reinbringen. Und dann wird sich das mit dem Rücken auch in deiner Optik ein wenig, also du wirst da eine Entwicklung feststellen. Es wird auf keinen Fall schlimmer werden, wenn es dir gelingt, diese Hypermobilität ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das wäre so mein Tipp für dich.
Ich möchte noch was ergänzen, ganz kurz. Ich rätsche da nochmal dazwischen, weil es gibt da ein großes Missverständnis, was diese, nicht wenn ich ruckel,
hört man mich besser, ja?
Ich ruckel ziemlich häufig, ja. Nein, also was durchaus möglich ist, ist halt eben eine Arbeit, wenn ich für einen kurzen Moment eine tiefe Kopf-Halsachse habe, dann wird die entsprechende Rumpfhebemuskulatur, Serratusmuskulatur, beim Wiederaufrichten des Halses entsprechend beansprucht.
Ja.
Das kann ich natürlich zum Trainieren nutzen für kurze Zeit. Der Jean-Marie Duenoir, das ist ein Wissenschaftler und Physiotherapeut, der hat ein Buch geschrieben, ein schlaues, da hat er genau das wiedergegeben. Den hat man leider gelesen wie den Steinbrecht. Man hat rausgehört, tiefe Kopf-Halsachse, super, hat er nicht weitergelesen, nur für kurze Zeit. Ja. Das heißt, dann trainiere ich das natürlich. Das ist wie Kniebeuge. Wenn ich tief runtergehe, brauche ich natürlich auch entsprechend die Muskulatur, um wieder hochzugehen. Und da ist es genauso. Das kann ich nutzen für einen kurzen Moment, aber das Bild dazu, was er als gutes Bild für eine solche Reiterei nimmt, ist klassische Rollkur. Also von daher auch mit Vorsicht zu genießen.
Okay, gut zu wissen. Also aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wenn es dir gelingt, auf eine Reiterhilfe hin das Genick ein bisschen aufzukriegen und das Pferd ein wenig Maulbuggelenk Richtung zu kriegen, kriegst du es direkt in dem Moment, wenn es abtaucht, über eine Schenkelhilfe tatsächlich dazu, sich mit der von hinten nach vorne im Brustkorb zu heben. Hast du ein Pferd, das du wie Gottes Schuf immer nur so da oben rumlaufen lässt, dann musst du mit Sporen reiten, um diesen Effekt hinzukriegen, weil du über einen Schmerzimpuls reiten musst. Kann man machen. Geht auch zuverlässig. Will ich auch nicht in Abrede stellen.
Das ist noch nicht geritten, das Pferd.
Aber das Pferd ist ja auch noch nicht geritten. Insofern, mach es doch gleich richtig. Arbeite mit dem Pferd an einer schönen Körperspannung.
Auch Muskeln.
Zack. Vorne hoch, ja. Svenja Walter ist die Nächste, die was sagen darf. Und wir sind immer noch beim Rücken. Ist ein etwas durchhängender, langer Rücken immer ein Handicap? Welche Übungen helfen einem Pferd speziell, diesen zu kräftigen und neben den normalen Seitengängen die Schulter rein und Travers? Naja, da hast du aber schon die wichtigsten.
Rückwärts gehen. Mega gut. Ja. Rückwärts gehen, immer langsam und nochmal aufrichten. Diese Aufrichtung, dieses kurze Idee, Schulhalt im Rückwärtsgehen anhalten, Schulhalt denken, wieder vorwärts angehen. Also diese Übergänge, diesen
aus Übergang. Dem Halt, genau, galoppieren.
Genau, diese Übergänge auch dann in die weiteren Gangarten mitnehmen. Also vom Schritt Schulhalt denken antraben, Schulhalt denken angaloppieren. Das hilft den Pferden ungemein, wenn die da im Rücken stabiler werden sollen. Und ein langer Rücken ist eigentlich auch ein schöner Hebel. Also gerade solche Pferde können dann wunderbar levadieren. Also wir hatten wirklich eigentlich fast alle unsere längeren Pferde konnten super levadieren.
Hier ist eine Entwicklung eher hin zu einem festen, geraden, fast schon starr wirkenden Rücken wirklich zielführender für die Belastung der Pferde. Es gibt durchaus auch einige Spanier, Lipizzaner oder ähnliche, die mit einem etwas längeren Rücken trotzdem Hochleistung in Bezug auf Versammlung erbringen, ganz genau.
Ja, also tatsächlich ist das Quadratpferd nicht zwangsläufig das bessere Pferd für die Reitkunst. Also es ist tatsächlich hinterher der Ausführung manchmal durch seine etwas starren Gegebenheiten da benachteiligt. Also deswegen möchte man ja auch, man züchtet ja auch die Warmblüter, die Dressurwarmblüter extrem lang, damit die mehr Schwung haben und so.
Aber und auch hypermobil.
Natürlich, keine Frage. Aber tatsächlich ist die Idee von einem Rechteckpferd für die Dressur gar nicht dumm.
Gut. So, lieber Chris, schau mal auf die Uhr.
9 Uhr.
Wir haben tatsächlich 2 Seiten Fragen geschafft. Uns stehen noch vor.
Ein paar.
4. Ja.
Das heißt.
Gut, dass wir das direkt schon mal für 2 Stunden geplant haben.
Ja, ich habe mich Diana auch gefragt, ob sie nächste Woche wieder Zeit für uns hat.
Ja, ich verschiebe mein Fechten mal wieder.
Ich habe das schon kommen sehen. Ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen von süßen 7 Tagen und sehen uns nächsten Dienstag wieder. Und reden dann ein bisschen über ECVM und PSSM und Sehnenschaden und was kann man noch tolerieren über alte Pferde, junge Pferde, fette Pferde, Trageerschöpfung und psychische Mängel bei Pferden und Menschen, wenn ihr Lust habt. Vielen Dank, Chris, dass du heute wieder dabei warst. War mir ein Fest. Dankeschön, Diana.
Ja, gerne doch.
Hat euch Spaß gemacht. Allen vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, auch später noch auf unseren Kanälen. Ihr habt mitgekriegt, wir sind auch als Podcast zu haben. Wer von euch beim Autofahren gerne unsere Stimmen hören möchte, man muss uns ja dabei immer sehen. Man kriegt ja auch durchaus auf der akustischen Schiene mit, worum es geht. Spotify und Apple, Dingsbums, das alles. Abonniert uns.
Genau, und wir freuen uns immer über Feedback, ne? Also ihr dürft auch gerne mal ein bisschen Feedback geben und schreiben, was wir vielleicht ändern können, wo ihr euch mehr Input gewünscht hättet. Das sind ja auch Ideen für die nächsten Abende.
Bombig. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.